Dann darf ich ja begrüßen Max und Luise. Luise und Max, das Forschungsduo, das sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt hat in der Schule, besonders mit dem Thema Smartphones im Unterricht. Und Smartphones im Unterricht finde ich persönlich ein sehr spannendes Thema. Das Smartphone in Bezug auf Schule ist ja auch ein Reizthema. Und mich interessiert als allererstes einmal, was euch beide denn besonders an dem Thema Smartphones interessiert hat.
Ich glaube, ganz spannend ist natürlich, dass das Smartphone ja aus unserer heutigen Welt, also aus dem heutigen Alltag ja fast nicht mehr wegzudenken ist. Also klar gibt es ab und zu noch Leute, die irgendwie Telefone benutzen, wie so diese alten Nokia-Telefone, die quasi unzerstörbar sind, so Tastentelefone halt, und die nicht so viele Funktionen haben. Aber ich glaube, man kann, wenn man das schon so betrachtet, realistisch sagen, dass die meisten Leute einfach Smartphones verwenden. Und zu diesen Leuten gehören natürlich auch Kinder und Jugendliche, die zur Schule gehen. Ja, also das geht natürlich dann auch nicht an denen vorbei. Und in dem Bezug ist es natürlich spannend, wie diese Geräte dann eingebunden werden können. Ja, also wenn man so überlegt, sind sie ja oft eher ein Störfaktor, wenn man so drüber nachdenkt. Smartphones in der Schule, eher Störfaktor. Aber welche Potenziale bietet das Gerät dann eigentlich? Das ist, glaube ich, eine der spannendsten Fragen, die wir uns da gestellt haben.
Blicken wir einmal zurück zu der Zeit, bevor ihr diese Forschung betrieben habt zum Thema Smartphones und Digitalisierung im Unterricht. Was habt ihr denn davor schon für Erfahrungen gemacht bezüglich dieses Themenkomplexes?
Ja, eigentlich eher wenig. Also es war eher das Interesse dahinter zu wissen, wie es denn gerade aktuell aussieht mit der Digitalisierung, weil es jetzt auch schon länger her ist, mit dem, dass man selber in der Schule war. Also das, was ich noch kannte, war halt, glaube das Aufkommen von den Smartboards. Und da war dann halt eben unsere Frage, die uns interessiert hat, wie es jetzt aktuell eben aussieht. Was es eben, also was die Lehrer dazu sagen und wie da so ein Konzept dahinter aussieht und aussehen kann.
Genau, also es ging eben nicht nur um die Smartphones an sich, sondern eben dann ja auch um allgemein digitale Medien in der Schule und welchen Nutzen sie da haben können. Und klar, man kennt es ja, also bei mir hat es, glaube ich, gerade so angefangen, als ich in der Schulzeit war mit den Smartphones, und da war es ja quasi noch so der neueste Hightech-Kram. Und genau, einfach mal zu schauen, wie es jetzt aussieht.
Um das herauszufinden, habt ihr ein Experteninterview geführt mit einer Lehrperson, die ich mal als Smartphone-affin bezeichnen würde. Möchtet ihr vielleicht ganz kurz euer Forschungsdesign skizzieren? So einmal von der ersten Idee bis jetzt schließlich zur Umsetzung und Auswertung.
Ja, also wir haben uns natürlich erstmal Gedanken gemacht, wie wir an das Thema rangehen können. Da war uns, also ich persönlich hatte schon Kontakt eben zu dieser Person vorneweg und konnte da natürlich direkt den Anknüpfungspunkt finden. Das Gute war eben, Lehrperson nutzt selber digitale Medien im Unterricht. Von daher war uns ziemlich schnell klar, dass wir da einfach ein Interview mit dieser Person führen wollen. Stand dann so ein bisschen im Raum, ob wir nur ein Interview führen oder mehrere. Letztendlich, nachdem wir das eine Interview geführt haben und über eine Stunde zu diesem Thema einfach geredet haben, war uns dann klar, ja, das reicht auf jeden Fall, um da einiges mitzunehmen. Genau, so sind wir einfach zu dem Interview gekommen, haben das durchgeführt und ja, sind sehr zufrieden eigentlich auch mit dem Ergebnis.
Ja, weil wir haben nämlich vorab Fragen überlegt, beziehungsweise Themenfelder uns ausgedacht, die für uns interessant sein könnten, und haben eben anhand dessen dann das Interview geführt und versucht, da unser Themenfeld da abzudecken.
Gab es neben dem Smartphone oder Medien im Allgemeinen noch mehr Themenfelder, weil du von Themenfeldern erst gesprochen hattest?
Ja, auf jeden Fall. Also anfangs hatten wir es eben erstmal zu seiner Person an sich, wie er dazu gekommen ist oder da eben so dabei ist bei digitalen Medien und den Digitalisierungsprojekten. Dann eben als großes Thema eben Smartphones und im Generellen auch die Digitalisierung und digitale Medien. Was auch interessant war, dass in seiner Schule, die eine Pilotschule ist für eine App, die nennt sich Aula, da versucht man so das Demokratieprinzip den Schülerinnen und Schülern nahezubringen. Und das war auch auf jeden Fall ein interessanter Punkt.
Darauf kommen wir nachher gerne noch zurück, wenn es um die Inhalte geht. Jetzt hast du, Max, schon gesagt, du hattest davor schon Kontakt zu dieser Lehrperson, die ihr interviewt hattet. Wie seid ihr gerade auf ihn gestoßen? Also welchen Kontakt hattest du denn davor schon? Was wusstest du über ihn?
Ich kannte ihn ja mehr oder weniger privat, da ich in Freiburg ja in einem E-Sports-Verein aktiv bin. Und genau, eben dadurch hatten wir dann Kontakt, weil er uns unterstützt hat, zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen hat. Und genauso kam man dann ins Gespräch und ja, keine Ahnung, einfach eine sehr offene Person für solche Themen. Und genau da kam mir halt dann direkt die Idee, ja, perfekt, Lehrkraft, auch politisch engagiert und eben Digitalisierung als großes Thema, passte perfekt eigentlich.
Okay, dankeschön. Jetzt war eine eurer zentralen Fragestellungen zu diesem Interview und zu eurem Forschungsvorhaben, wie ein gelungener Umgang mit digitalen Medien in der Schule aussehen kann. Und wie schon gesagt, euer Interviewpartner, diese Lehrperson, die war pro Smartphones und für digitale Medien, denn sie sagte auch, das habt ihr so geschrieben, digitale Medien oder vor allem Smartphones sind ein Kulturzugangsgerät. Was ist denn ein Kulturzugangsgerät in dem Zusammenhang?
Ja, genau, es war ganz spannend, weil im Smartphones ja eine neue Welt aufmachen und es viele Kinder gibt, die Smartphones aber haben, aber im Gegenzug gibt es auch viele, die eher weniger Umgang haben mit einem Smartphone. Und da sah der Lehrer eben den Bedarf in der Schule, dass denen halt dieser Zugang auch ermöglicht wird, weil eben dort auch Kultur stattfindet. Und dann hat er diese Smartphones eben als Kulturzugangsgeräte bezeichnet, was wir sehr interessant fanden und was auch zutrifft, weil da sich ja dann auch nochmal Unterschiede aufmachen in der Smartphone-Nutzung und wie Smartphones genutzt werden können von den Schülern und Schülerinnen.
Und welche Art von Kultur steckt denn da drin, zu der ein Zugang geschaffen wird?
Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil so ein Smartphone, das vereint ja einfach schon mega viele Dinge, die, für die man sonst einzelne Geräte oder eben andere Dinge verwendet hat, in einem. Ja, also wenn wir da, also wenn ich da jetzt nochmal kurz spontan drüber nachdenke, es ist eine Uhr mit drin, es ist ein Kalender mit drin, man kann darüber einkaufen, man kann darüber spielen, man kann darüber Nachrichten schreiben, ja, egal ob jetzt E-Mail, SMS oder andere Nachrichten. Genau, und das ist einfach, ja, das gehört einfach zur Kultur dazu und eben tritt halt an die Stelle dieser ganzen Dinge, die man vorher gemacht hat. Also klar schreibt man heutzutage auch noch Briefe, aber wenn man eben sich mit Freunden verabreden will, macht man das nicht mehr per Brief, so oder sondern schreibt halt eine Nachricht, ja. Und das ist halt eben diese neue Kultur in diesem Begriff, der übrigens nicht von ihm selber stammt, sondern den hat er selber zitiert von Lisa Rosa, die selber im Digitalisierungs- und digitale Bildung-Bereich aktiv ist. Genau. Und das ist, glaube ich, so der Kern des Ganzen, dass diese Geräte eben schon so sehr in unserer Gesellschaft angekommen sind, dass sie eben schon als Kulturgeräte gehen und da eben auch Kultur drüber stattfindet. Ja, also selbst wenn wir daran denken, soziale Medien, was darüber alles abläuft, sei es jetzt Selbstdarstellung oder Werbegeschichten, da läuft schon einiges über diese Geräte.
Jetzt gibt es ja viele, die skeptisch sind gegenüber Smartphones in der Schule und eben die andere Seite, die sagt, die können den Unterricht quasi bereichern, die können fruchtbar gemacht werden. Wie kann denn das Smartphone im Unterricht fruchtbar eingesetzt werden?
Als praktisches Beispiel hat unser Interviewpartner angebracht, dass eben, also das ist ja so dieser neue Trend, dass man an den Schulen unbedingt neue technische Ausstattung braucht, damit man diesen neuen digitalisierten Unterricht durchführen kann. Das Ding ist aber halt einfach tatsächlich, dass wenn man schon ein Smartphone hat, die Kinder und Jugendlichen in der Schule schon daran teilhaben lassen kann, wenn man die richtige Software verwendet. So hat er als Beispiel angebracht, dass er eben Cloud-Dokumente verwendet, die eben auch auf Smartphones abrufbar und bearbeitbar sind, quasi. Und das ist halt so ein, also da können wir ja vielleicht später auch noch drüber reden, wie er dann die Schule selber sieht in der Zukunft. Aber genau das ist eben das, was er da auch sieht, ja. Also, dass man eben in Projekten, in Gruppen arbeitet und sich eben über diese Dokumente auch einfach organisieren kann, ja.
Vor allem hat halt zum einen Smartphones als Arbeitsgerät gesehen, also dass es eben die Gruppenarbeiten verändern kann, andererseits auch als Thema an sich. Hat er nämlich auch gemeint, dass er das halt thematisiert, was hinter einem Smartphone steckt, was da für Überlegungen dahinter stecken. Beispielsweise hat er davon erzählt, wie er im Unterricht zwei Bildschirme den Schülerinnen und Schülern gezeigt haben. Das eine war grau-schwarz hinterlegt, die anderen waren bunt und daran hat er denen halt so deutlich machen wollen, wie denn Farben auf jemanden wirken und was da für Mechanismen dahinter stecken, wenn man eben so ein Smartphone nutzt, also dass es darum auch geht, ums bewusste Verwenden eines Smartphones und da auch eben die Risiken klar zu machen, aber auch gleichzeitig die Potenziale nutzen, gerade auch eben wie genannt bei der Gruppenarbeit.
Jetzt frage ich mich noch, wie das denn rechtlich gerade aussieht. Ist jetzt vielleicht nicht speziell euer Thema, aber habt ihr da Einblicke? Also einerseits, ob überhaupt die Schülerinnen und Schüler ihre Privatgeräte für schulische Kontexte verwenden dürfen, ob es da Überschneidungen geben darf oder muss man das irgendwie streng trennen?
Das haben wir jetzt so direkt nicht thematisiert. Also ich glaube, es ging schon darum, dass die privaten Geräte genutzt werden, aber es wohl auch bei denen in der Schule ein Pool an iPads gibt, vermute ich. Ja.
Ja, du hast jetzt auch von Risiken gesprochen und von Potenzialen. Da kommen wir jetzt schon zu dem Thema Medienkompetenz, was ja gerade ein großes Thema ist. Also es wird sowohl mit den Smartphones gearbeitet, als auch das Smartphone selbst wird zum Gegenstand gemacht und deren Risiken auch angesprochen. Wenn wir jetzt beim Thema Risiken sind, habt ihr euch auch über Risiken des Smartphone-Einsatzes in der Schule unterhalten? Und vielleicht, warum auch viele Pädagoginnen von einem Einsatz zurückschrecken in der Realität?
So, jetzt eigentlich zum einen nur diese Beeinflussung, also dieses, wie Farben oder wie die Gestaltung Smartphones jemanden beeinflussen kann, dass das den Kindern bewusst ist, wie das Smartphone bei denen halt bestimmte Dinge triggern, also dass die das selber gar nicht vielleicht gewollt haben. Und
ja, genau. Also ich glaube, das spricht einen ganz wichtigen Punkt an, eben, dass diese Geräte halt schon so in der Mitte der Gesellschaft drin sind. Also klar gibt es da Risiken und über die soll man eben auch aufklären. Da hat er auch ganz ganz strikt gesagt quasi, dass das auch nicht zwangsläufig in den Lehrplan gehört für das jeweilige Fach. Aber wenn man eben auf dieses Thema zu sprechen kommt, dass man dann auch so transparent sein sollte, um eben zu zeigen, ja, warum hat denn zum Beispiel Instagram vor ein paar Jahren die Farben geändert von dem Symbol? Ja, also es war ja anfangs mal braun-beige und jetzt mittlerweile ist es so dieses helle Pink, möchte ich fast sagen. Genau, und warum das passiert, ja? Warum triggern diese Farben eben so? Warum ist das alles so bunt? Und natürlich gibt es da Risiken und natürlich gibt es auch Leute, die dem Ganzen eher abgetan sind, ja, weil das eben auch eine neue Welt für die ist. Wir haben es ganz kurz angeschnitten, dass das so dieser typische Kulturpessimismus eben ist, der auch ja in früherer Zeit schon dem Buch entgegengeschlagen ist oder dem Film. Ja, also das waren ja alles Dinge, die erstmal ankommen mussten und die Zeit gebraucht haben, bis sie dann akzeptiert worden sind, um eben diesen Mehrwert rauszuarbeiten, weil es ja eben dann auch Leute braucht, die sich damit auskennen. Ja, also gerade bei diesen neuen technischen Geräten, das kann natürlich überfordernd wirken. Und wenn man sich dann nicht mit beschäftigt, dann kann man da eben auch schnell frustriert werden, gehe ich mal davon aus. Und insofern kann ich das auch schon verstehen, aber sofern man anderweitig auch guten Unterricht macht, ist das ja auch kein Problem. Also das ist, glaube ich, auch eine Message aus dem Interview, die wirklich den Kern auch gut zusammenfasst. Es geht gar nicht um die Geräte. Ja. Es geht eben darum, Lernprozesse einzufangen und die durch die Geräte zu unterstützen und nicht zwangsläufig vom Gerät zum Unterricht zu kommen.
Und was mir jetzt auch gerade eingefallen ist, Datenschutz hatten wir auch angesprochen, dass da auch, glaube ich, es einen Vorfall gab in der Schule und weil ein Bild irgendwie weitergesendet wurde und da dieses Thema dann auch einfach im Unterricht aufgegriffen wurde und eben über Datenschutz und Bilderrechte gesprochen wurde und das sozusagen auch das Digitale halt irgendwie in den Unterricht mit einbringt, gerade das, was im Alltag passiert, dass das irgendwo einen Platz findet im Unterricht.
Aber das sind ja die Geräte an sich, klar, die sind Werkzeuge meistens, aber wenn wir jetzt über sowas wie Datenschutz sprechen oder auch über Risiken von Geräten und Potenzialen, dann müssen die ja eigentlich zwangsläufig eine Rolle spielen. Also sie müssen ja auch Teil des Unterrichts sein, oder seht ihr das anders?
Nee, auf jeden Fall. Also klar, wenn man sie einsetzt, dann sind sie auf jeden Fall Teil des Unterrichts und da sollte man auch selber über die Potenziale, aber auch eben über die Risiken sich schlau gemacht haben, damit das eben gut funktionieren kann.
Jetzt habt ihr euch auch über eine Zukunftsvision der Schule unterhalten, denn, wie bereits erwähnt, die Lehrperson, mit der ihr gesprochen habt, der Lehrer, der sieht die Medien sehr positiv, er ist ihnen offen gegenüber und er hat wahrscheinlich auch eine Zukunftsvision, in denen Medien eine große Rolle spielen, nehme ich an, digitale Medien. Was habt ihr denn über diese Vision erfahren? Wie sieht die aus?
Genau, also wir haben ihn ja über seine Vision ausgefragt und ich denke mal, bei Visionen ist es eh immer so, dass die eher ein bisschen utopisch sind. Aber das war eigentlich bei der Frage eigentlich auch gegeben. Und er hat dann erzählt von einer Schule, die innenstadtnah ist, dass es ähnlich wie, also da hat er das Beispiel der Lokhalle Freiburg genannt, das ist so ein alternativer Workplace, wo halt viele kleine, große Räume sind und auch eine Kaffeeatmosphäre herrscht. Und so hat er sich dann eben auch die Schule vorgestellt. Und das Themen nicht in Klassen und Fächern unterrichtet werden, sondern eben in Projekten, dass sich da so ein bisschen Selbstgesteuertheit bei den Schülerinnen und Schülern entwickelt und genau, flächendeckendes WLAN, meinte er.
Was ihm, glaube ich, auch ganz wichtig war, dass sich eben die Lehrerrolle auch massiv ändert, also eben von der Person, die vorne steht und eben den Unterricht dann macht, in Anführungsstrichen, zu einer Person, die eher sich im Hintergrund aufhält und beratend zur Verfügung steht, also natürlich trotzdem noch Experte in seinen jeweiligen Unterrichtsfächern ist, aber trotzdem mehr eine unterstützende Rolle spielen sollte. Ja, also es geht da mehr darum, dass sich die Kinder und Jugendlichen aus sich selbst heraus quasi informieren und dadurch halt lernen.
Jetzt hattet ihr vorhin noch die App Aula erwähnt. Welche Rolle würde denn diese App in einer solchen Vision spielen?
Genau, eine sehr große, meinte er sogar, weil ich ihn auch nochmal darauf hingewiesen habe, ob denn Aula auch in seiner Visionsschule da wäre. Und da meinte er auf jeden Fall, weil das für ihn starke Partizipität bedeutet, also dass da Schülerinnen und Schüler Mitspracherecht haben durch diese App.
Genau. Entschuldigung, wenn ich unterbrechen darf. Was macht die nochmal genau an Funktionen?
Ja, die App ist frei zugänglich für alle Schüler und Schülerinnen, die das Smartphone haben oder sich dann über ein anderes Gerät den Zugang verschaffen. Und es gibt drei Seiten. Also die erste ist, da hat er gesagt, wilde Ideen. Da kann dann jeder reinschreiben, was er sich gerade für die Schule wünscht. Es kann alles Mögliche sein. Es kann unterrichtbezogen sein oder auch schulbezogen. Und da kriegt man dann Likes für. Und wenn das dann eine gewisse Anzahl an Likes hat, kommt es dann auf die nächste Seite, die heißt auf den Tisch. Und wenn es da ist, kommt es dann in den Schülerrat. Das wird dann besprochen. Und da meldet sich dann auch derjenige, der den Beitrag hochgeladen hat und diskutiert es mit den anderen aus. Wenn da Zustimmung da ist, dann muss er sich dann darum kümmern, dass das in Bearbeitung ist. Also das ist dann das dritte Panel, da steht dann in Bearbeitung. Und da wird sich dann eben drum gekümmert, dass das Projekt in irgendeiner Weise durchgebracht wird. Und es ist dann nicht so, dass jede mögliche Idee umgesetzt werden kann, sondern es hängt eben davon ab, was es für Stimmen gibt. Und es gibt auch einen Vertrag mit der Schule, dass jetzt nicht ganz abwegige Ideen kommen. Die haben dann genau einen Smartphone-Tag, haben die durchbringen können, die Schülerinnen und Schüler.
Was heißt das, Smartphone-Tag?
Dass an einem Tag in der Woche das Smartphone in jedem Unterricht Einsatz findet oder behandelt wird.
Da werden es ja manche Lehrerinnen und Lehrer ganz schön anstrengen müssen wahrscheinlich. Ihr habt spannende Dinge herausgefunden. Wie sieht es denn aus, wenn wir dorthin wollen, zu dieser Vision? Wo stehen wir jetzt? Was steht uns noch bevor?
Puh, naja. Also an sich glaube ich, dass die Räumlichkeiten ja das kleinste Problem an der Geschichte sind. Also eben so kleinere Räume in Kaffeeatmosphäre zu schaffen. Ein Lokal ist ja ein gutes Beispiel. Also es gibt solche Räume durchaus und ich glaube, andere Gebäude umzugestalten, um eben diesem zu entsprechen, dürfte jetzt nicht das ganz große Problem sein. Wenn ich jetzt allerdings schon an das frei verfügbare WLAN denke, welches natürlich auch eine gewisse Qualität haben sollte, da glaube ich, wird es dann schon durchaus problematisch. Gerade für eine größere Schule glaube ich, dass das ziemlich schwierig ist, da an ein gutes Netz einfach ranzukommen. Und an sich glaube ich, dass dieses ganze Gebilde oder dieses Konstrukt der Bildung, wie es heute existiert, sehr schwierig zu bearbeiten ist. Also allein jemandem zu erklären, dass die Schule an sich nicht mehr dieser Ort ist, wo man hingeht und dort eben gesagt bekommt, was man zu lernen hat und eben gesagt bekommt, was man jetzt lernen soll, ist, glaube ich, tatsächlich fast unerschütterbar in den Köpfen der Menschen. Also man kann sich das, glaube ich, kaum vorstellen. Selbst ich habe damit meine Probleme, da bin ich ganz ehrlich, weil das eben, ja, es ist einfach eine sehr starke Institution und die ist ziemlich unerschütterbar, glaube ich.
Ich glaube auch bei der App Aula, so schön sich das jetzt auch angehört hat, da meinte der dann auch, dass es da durchaus Gegenstimmen gibt, auch gerade von der Schule aus, dass das ja, also dass man sich das gar nicht ausdenken kann, was das denn überhaupt ins Rollen bringt, wenn Schüler und Schülerinnen mehr Mitspracherecht kriegen und dass das noch weit entfernt ist, dass das jemals irgendwie dass man das durchbringen könnte, weil das so viel Überzeugungsarbeit benötigt. Und ich glaube, dass die Lehrerrolle auch ein großes Thema spielt, weil jetzt aktuell im Lehramtsstudium ja darauf hingearbeitet wird, auch als Experte ausgebildet zu werden im Unterrichtsfach. Und wenn die dann immer begleitender wird oder nur so ein Lernmanager, dass es darauf abzielt, dass da noch, noch viel im Lehramtsstudium auch geändert werden müsste.
Da habt ihr euch jetzt selbst reinmanövriert. Was müssen wir denn an der Lehrerinnenausbildung verändern, wenn dieses neue Lehrerinnenbild sich durchsetzt? Also als Lernbegleiter, auch im Sinne von Digitalisierung, von Lernen mit Medien?
Ja, also ich glaube, man sieht es ganz gut, auch hier an der PH in Freiburg, dass eben Digitalisierung oder digitale Medien an sich im Lehramtsstudium ja kaum thematisiert werden, so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe. Und genau, ich glaube, da ist erstmal ein ganz guter Ansatz. Also ich glaube, dass es da durchaus Universitäten und Hochschulen gibt, die das schon machen. Ja, also die da gerade auch bei der digitalen Bildung einfach einen großen Wert darauf legen, dass die Lehrer darauf vorbereitet sind. Aber es gibt halt eben auch viele Einrichtungen, die das eben noch nicht so gut umsetzen. Und das wäre, glaube ich, direkt erstmal der größte Punkt, den man angehen müsste. Ja, dass man einfach Lehrer auch ausbildet, die nicht komplett überfordert sind von digitalen Medien und auch, wenn da mal was Neues kommt, eben diesen Reiz verspüren, sich damit auseinanderzusetzen, ob das vielleicht was für den eigenen Unterricht ist.
Ja, und der Lehrer, den wir jetzt befragt haben, der hat auch gemeint, dass sich das ja, also die Arbeitsweise des Lehrers auch ändern kann im Digitalen, also dass da mit der Hochschule die Ausbildung nicht endet, sondern durch die Vernetzung, die im Digitalen stattfinden könnte, sich Lehrer und Lehrerinnen austauschen könnten und so ein informelles Lernen halt weiter ausgestalten könnten.
Ihr seid jetzt so ein bisschen zu Expertinnen und Experten geworden, wenn es um Smartphones im Unterricht geht. Ihr habt Vision gehört, ihr habt Kritik gehört. Welche Rolle werden Smartphones in eurer eigenen Lehrtätigkeit spielen, sei es in der Schule oder in anderen pädagogischen Kontexten?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube tatsächlich einfach dadurch, dass das Smartphone eben, ich glaube, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, eben im Alltag auch da ist, dass man es tatsächlich einfach thematisieren muss, also in meinem späteren Arbeitskontext mal schauen, worum es da geht. Aber ich meine, klar, es gibt genug Dinge, über die man reden kann, über die man aufklären kann, sei es jetzt eben Datenschutz, seien es ominöse Tech-Companies, die versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Oder einfach genau dieses Anschauen von Farben, die einen triggern. Ne? Sei es eben das Grün von WhatsApp oder das Blau von Facebook. Genau, und ich denke, da kann man diese Themen einfach immer wieder thematisieren, weil sie ja einfach auch da bleiben.
Ja, ich denke, man sollte halt eben die Entwicklung oder das Ganze, was über Smartphone läuft, nicht ignorieren, sondern dem Beachtung schenken, ja, damit dann eben arbeiten.
Auch unabhängig von dem Smartphone als Lerngegenstand, also sei es als Lernwerkzeug oder als Lernhinderungsgegenstand, wie seht ihr das?
Also ich hätte es jetzt im Generellen gesehen, also weil so spannend ist auch zum Beispiel in einem Raum sind zwar alle Menschen jetzt in diesem Raum, aber es läuft so viel parallel. Leute sind in irgendwelchen Chats unterwegs, andere surfen im Internet oder gucken sich was anderes an. Also das kann man ja nicht ignorieren, dass da das Smartphone nicht auch die normale, reale Situation beeinflussen.
Schön. Besten Dank zu diesen inhaltlichen Ebenen. Jetzt habe ich noch eine kleine Frage zu eurer Forschung nochmal. Ihr habt ja viel dran gearbeitet, ihr habt viel herausbekommen. Meine erste Frage ist, was waren eigentlich so diese größten Aha-Momente, wo ihr dachtet, krass, hätte ich nicht gedacht. Das wundert mich jetzt aber, da muss ich staunen.
Ja, ich glaube, das ist eben ganz klar, bei mir zumindest dieser Punkt gewesen, es geht gar nicht um die Geräte. Ja, also man hört es so oft von Lehrkräften, ja, wir haben diese Geräte noch nicht, deswegen können wir da auch noch gar nichts in die Richtung machen, was tendenziell wahrscheinlich auch richtig ist, aber klar, man kann auch Lernprozesse schon anders einfangen, ja, auch wenn man eben selber noch nicht 20 Tablets in einem schuleigenen Pool hat, um damit arbeiten zu können, sondern, ja, wenn man sich selber damit so ein bisschen privat beschäftigt, dann kann man da genug Themen finden, die man auch so thematisieren kann. Und ja, ich glaube, das ist einfach so der Aha-Moment für mich gewesen.
Fand ich auf jeden Fall auch. Und was ich auch spannend fand, eben zu hören, wie das bei ihm aussieht und mit welchen Themen er sich auch beschäftigt und vor allem auch mit der kritischen Seite, die er auch Beachtung schenkt. Und das finde ich ein ausgewogenes Bild.
Gut, das dazu. Und noch, was waren denn für euch so die größten Herausforderungen in eurem langen Forschungsprozess?
Ich glaube, das geht eher in die Richtung nach dem Interview. Also was macht man jetzt mit dieser Stunde an Text, den man bekommt quasi von diesem Interview, einfach über eine Stunde lang geredet über diese Themen. Und dann hat man einfach, ich glaube, wir hatten teilweise 21 Seiten Text, die wir dann durchlesen konnten, auch mussten. Und ja, da dann das Wichtige eben rauszuziehen, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung jetzt, die ich bei uns gesehen habe.
Ja, auf jeden Fall. Und auch die Wiedergabe von den Inhalten, also dass da das jetzt von uns auch richtig interpretiert wurde und wir uns daraus ein Bild auch machen können, weil das auch irgendwie auch eine Momentaufnahme von dem Gesagten und was da jetzt dahinter steckt, ist halt immer die Frage. Und es war auf jeden Fall interessant, da jetzt die Antworten zu analysieren oder auch im Gesamten zu betrachten.
Wie habt ihr das denn gemacht? Also von diesen 21 Seiten Text oder so zu auf den Punkt gebrachten Erkenntnissen. Wie war der Weg dorthin?
Zunächst haben wir uns erstmal die ganzen Fragen nochmal drüber geschrieben, die wir selber gestellt haben und da quasi geguckt, was ist denn jetzt überhaupt für unsere Forschung relevant? Ja, also natürlich war es gut für den Einstieg erstmal über seinen Lebensweg oder seinen Weg, wie er zu dem Thema gekommen ist, zu sprechen, aber ist natürlich für unsere Forschung eher nebensächlich, sag ich mal. Und insofern konnten wir da dann schon ganz gut rausfiltern, welche Fragen wir dann näher betrachten. Und dann war es, glaube ich, letztendlich einfach ein Prozess von, ja, du liest jetzt die Fragen durch und ich schnapp mir die und dann treffen wir uns morgen wieder und genau, haben da dann quasi wichtige Sätze rausgeschrieben und darüber geredet.
Alles klar, besten Dank. Und eine abschließende Frage, qualitative Forschung, würdet ihr es wieder tun?
Muss ja. Die Bachelorarbeit steht an und die wird qualitativ.
Und intrinsisch motiviert?
Ja, doch, schon. Also es geht auch wieder um Digitalisierung, es geht bei mir um Social Media im Studium, also bei Studenten und Studentinnen. Und genau, ich bin schon eigentlich ganz gespannt, was rauskommt.
Siehst du, ich muss jetzt noch weiter fragen, sorry. Siehst du denn noch Vorteile in der qualitativen Forschung, vor allem in so einem Bereich gegenüber quantitative?
Auf jeden Fall, weil ich glaube, man sich noch nicht ausmalen kann, was für Antworten kommen, dementsprechend man noch keine konkreten Fragen formulieren kann. Deswegen finde ich so ein qualitatives Interview interessant, um überhaupt erst die Meinungen rauszuhören und was es für Erklärungen gibt oder was es auch für Vorstellungen gibt über verschiedenes, also Social Media oder das eigene Nutzungsverhalten.
Max, Quadi, ja, nein?
Vielleicht? Ja, tatsächlich habe ich in meinem Studium bis jetzt nur qualitativ geforscht. Jetzt für die Bachelorarbeit habe ich mir jetzt die quantitative Richtung dann doch auch nochmal rausgesucht, um das einfach auch mal gemacht zu haben. Aber der Riesenvorteil ist eben beim Qualitativen, dass man ins Gespräch kommt, dass man über viele Themen redet und genau da einfach einen besseren Einblick bekommt, als jetzt über einen Fragebogen, über die persönliche Meinung, die die Interviewperson dann vertritt. Ich zum Beispiel hätte es jetzt mega spannend gefunden, noch jemanden zu interviewen, der eine kritische Perspektive noch einnimmt, also der eben nicht so pro digitale Medien in der Schule ist und eingestellt ist, und die beiden Sichtweisen dann auch einfach vergleichen zu können. Wäre einfach eine mega spannende Sache gewesen. Man hat jetzt leider die Zeit nicht gereicht. Insofern bin ich auch mit dem Interview sehr zufrieden und würde es auf jeden Fall wieder machen. Genauso.
Besten Dank. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Quali immer wieder machen. Dann danke ich euch, dass ihr hier wart, und wünsche euch weiterhin alles Gute für eure Forschungen. Gibt es noch etwas, was ihr loswerden wollt?
Ja, einfach nochmal einen schönen Gruß an unsere Dozierenden, und wir hatten, glaube ich, sehr viel Spaß einfach in diesem Seminar, haben sehr viele spannende Sachen herausgefunden. Danke auch an dich, Jonas.
Ja, gerne. Auf jeden Fall. Danke auch.
Danke auch. Auf Wiederhören.